zur Gemeinde gelaufen, hatte immer so kurz gedacht, wie würde es mir wohl gehen, wenn vor unserer Eingangstür eine Polizeistreife aufpasst, wer hereinkommt. Und ich war so froh, dass ich wusste, wir haben das Privileg. Maximal fliegt vielleicht ein Farbbeutel gegen die Wand, aber das war schon alles bisher, dass wir noch die Freiheit haben, wie jetzt unsere jüdischen Mitbürger, wenn die in die Synagoge gehen, die denken da schon drüber nach. Gott sei Dank weiß da einer mehr darüber Bescheid wie ich, der kommt nächsten Sonntag und möchte euch nochmal darauf hinweisen, Frank Lesle ist da, Gottesdienst um 10 Uhr und abends 19:30 Uhr, nicht 19 Uhr, aber ich würde euch empfehlen, frühzeitig da zu sein, es könnte voll werden. Der hat echt einen Plan, auch was die Bibel dazu sagt. Lasst die Chance nicht aus. Okay. Ja, das Wir bewegt, ganz schön was, das ist so die Überschrift, die ich gewählt habe. Ich habe gedacht, es wäre doch gut, wenn wir einfach mal in die Bibel schauen, was denn da so über dieses Thema ganz einfach praktisch abläuft. Weil manchmal hat man das Gefühl, man redet drüber, man versucht irgendwas zu konstruieren, aber es geht ja letztendlich darum, dass unser Leben irgendwo ein Stück weit das hier auch widerspiegeln soll. Und das werden wir heute mal im Text feststellen. Ich habe mir die Frage gestellt, was wird wohl passieren, wenn uns Gott heutzutage so gebrauchen würde, wie wir es aus der Bibel her von seinen Jüngern kennen. Also wenn wir Menschen in unserer Umgebung nicht nur so einfach begegnen, sondern die Zeichen und Wunder so erleben könnten, wie es in der Bibel vorkommt, wie es tatsächlich so geschrieben steht. Und interessanterweise erlebe ich dann so, wenn ich mich dann mal so umhöre oder aus den Gesprächen, in anderen ist in der Regel so zwei Schwerpunkte oder Haltungen. Zum einen ist es bei vielen so ein heimlicher Wunschgedanke. Wie wäre es genial, wenn es tatsächlich so wäre, wenn in unserem Umfeld so Zeichen und Wunder von damals, wenn wir das erleben könnten und wir dadurch offener und effektiver auch unseren Glauben bezeugen könnten. Und zum anderen höre ich dann aber auch von Resignation, von Kopfschütteln, von auch negativen Glaubenserfahrungen oder so dieser gefühlten Realität, naja, so wie damals Jesus und seine Jünger am Wirken waren, entspricht es heute ja wohl auch nicht mehr unserer Gesellschaft oder unserer Denkweise oder dem, was wir erleben. Und trotzdem glaube ich, wir sind mit dem, was Gott mit uns persönlich, also mit jedem Einzelnen von uns vorhat, gar nicht mal so weit davon entfernt, von dem, wonach sich eigentlich unser Herz sehnt. Und es fehlt uns oft nur so das eigene Hinterfragen, aber auch eine kräftige Portion Mut, auch mal die Bereitschaft, was zu wagen oder die Motivation und den Glauben auch an unsere eigene Identität. Unsere Gaben und an die Gemeinschaft der Heiligen heißt es ja in der Bibel, also sprich eigentlich uns als Gemeinde. Also die Dinge, die Gott in uns oder uns eigentlich zur Verfügung oder zur Seite stellt, damit es in Erfüllung gehen kann, was unser Leben eigentlich ausmacht, auch als Christ. Um es mal mit so einem Satz zu formulieren, deine Geschichte, deine Sehnsucht, dein Platz in der Gesellschaft, dein Umfeld, deine Gaben, deine Freunde und natürlich auch deine Gemeinde. Diese Dinge sind alles Schlüssel oder Hinweise zu dem, wozu dich letztendlich Gott auch berufen hat. Also ich wiederhole mal deine Geschichte, deine Sehnsucht, dein Platz in der Gesellschaft, dein Umfeld, deine Gaben, die Motivation, deine Freunde und natürlich auch deine Gemeinde. Diese Dinge sind alles Schlüssel oder Hinweise zu dem, wozu dich Gott letztendlich auch berufen hat. Aber wie kann ein Wir im Alltag tatsächlich etwas bewegen und wie sieht sowas aus? Und diese Frage geben wir mal anhand eines Beispiels aus der Apostelgeschichte nach. Und ich denke, das ist sowas, ja, so eine Alltagsgeschichte. Ich glaube, das tut uns ganz gut, wenn wir erleben, dass auch die Jünger gar nicht mal so immer auf Wolke 7 waren, sondern die haben ganz schön was mitgemacht. Unser Text, den finden wir heute in Apostelgeschichte 3, 1 bis 9. Also wer es mitlesen möchte, Bibelreihen, ich denke, ich lese es auf jeden Fall vor, falls der Stefan das an die Wand wirft. Genau. Ich denke, da werden wir ein paar Hinweise finden, wie Gott wirkt, was er bezwecken möchte und was es auch mit uns zu tun hat. Und dabei habe ich festgestellt in dieser Geschichte, dass es immer um ein ganzheitliches Thema geht. Also so wie du lebst und da wo du lebst, will Gott mit dir etwas bewegen. Nicht nur jetzt daheim, im Beruf, privat, sondern auch ganzheitlich, da wo ich bin, da wo mein Alltag ist. Ich lese mal die Textstelle vor. Geht um die Heilung des Gelähmten. Apostelgeschichte 3, 1 bis 9. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der war gelähmt vom Mutterleibe an. Den setzte man täglich vor das Tor des Tempels, das da heißt das Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor dem schönen Tor des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk bei ihnen zusammen in der Halle, die nach Salomo genannt ist, und sie wunderten sich sehr. Was ist passiert? Zwei Männer sind auf dem Weg in die Stadt. Und ich denke, das ist nichts anderes, wie wenn wir morgens unseren gewohnten Gang gehen, aus dem Haus raus, die Straße runter. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auf dem Weg zum Tempel ins Gespräch vertieft waren. Man spricht über die täglichen Sorgen, über Ängste, Nöte, Freuden und andere Gedanken, die man so miteinander teilt. Und ich glaube, die haben bestimmt unterwegs viele Bekannte getroffen. Und so manche Wegbiegung, die läuft mir eigentlich ohne drüber nachzudenken. So geht es mir zumindest, wenn ich morgens zur Arbeit gehe. Ich weiß, der Angelo hat mir mal irgendwann gesagt, ich kann hupen, wie ich will, du reagierst nicht auf den Weg. Stimmt tatsächlich, man ist einfach in Gedanken. Und dann passiert es. Sie begegnen ihm, dem Gelähmten. Und für die damalige Zeit eigentlich nichts Besonderes, denn an den Toren, da saßen immer Bedürftige und Kranke. Und in der Hoffnung auch etwas von dem Überfluss der anderen abzubekommen. Eigentlich für mich eine Alltagsgeschichte. Und trotzdem passiert hier etwas Erstaunliches in dieser Situation. Also etwas, das eben nicht alltäglich ist. Und trotzdem, glaube ich, können und werden uns solche Situationen in der heutigen Zeit eigentlich genauso immer wieder begegnen. Mir sind dann ein paar Gedanken zu diesem Vers eingefallen. Weil ich glaube, diese Geschichte, die wäre so nicht passiert, wenn nicht im Vorfeld ein paar ganz entscheidende Phasen oder Dinge passiert wären, die Petrus und Johannes hier erfahren durften oder auch mussten. Und ich denke, das, was die beiden im Vorfeld der Geschichte so erkannt, gelernt und erlebt haben, das und auch bitter erfahren mussten, das kommt jetzt in der Summe der Erfahrungen hier in seiner vollen Wirkung zusammen. Vielleicht wären sie sonst achtlos, glaube ich, an den Bedürftigen vorübergegangen, so in zukünftige Sorgen vertieft oder den vergangenen Zeiten nachtrauernd. Vielleicht so, wie es uns eigentlich immer wieder auch mal geht, dass wir schlichtweg andere übersehen. Aber Petrus und Johannes, die haben eine harte Zeit durchlaufen, eine Lebensschule. Und ich denke, ihre Identität, Glaube und die Aufgabengebiete von den zwei, die haben sich einfach entwickelt. Und ich glaube, Manchmal, wenn wir in der heutigen Zeit unsere eigene geistliche Entwicklung oder unser Aufgabengebiet verschlafen oder ablehnen, dann wird unsere Identität, die Gott sich für uns ausgedacht hat, nicht wirklich zum Tragen kommen. Wir verpassen etwas Gewaltiges. Wenn man die Textstelle in der Apostelgeschichte mal unter ganz verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, dann erfahren wir Erstaunliches. Und ich glaube, diese Erlebnisse und Erfahrungen der beiden, die sind uns gar nicht mal so fremd. Der erste Gedanke, der mir kam: Glaube und Identität wächst durch Krisen. Wie komme ich jetzt drauf? Ganz einfach, indem wir uns mal die Vorgeschichte vor diesem Text anschauen. Petrus und Johannes, die hatten vor nicht allzu langer Zeit die größte Gemeindekrise der damaligen Zeit. Nach circa 3 Jahren unter Jesu Führung und Leitung wurde ihnen dieser buchstäblich entrissen und sie haben am Anfang gar nicht verstanden, warum. Die Leitung komplett weg. Und die Jünger Jesu und die anderen Anhänger, die waren von jetzt auf nachher plötzlich auf sich alleine gestellt. Und jetzt teilweise richtig krass unter Furcht und Verfolgung. Man trifft sich hinter verschlossenen Türen inzwischen und versammelt sich möglichst unauffällig, um ja nicht aufzufallen. In der Gemeinde herrscht eine allgemeine Ratlosigkeit. Wie soll es jetzt ohne Jesus weitergehen? Da war noch nichts von Heilung und Erweckung und Vollgas. Und im Markus-Evangelium lesen wir davon, wie sie teilweise Jesus nach der Auferstehung nicht mal mehr erkannten und daran glaubten, dass er wie angekündigt auferstanden ist. Wem es zu brenzlig wurde, der hat es weiter gesucht und den Gedanken an das Projekt Jesus und seine Herrschaft aufrichten wahrscheinlich auch fallen gelassen. Glaubenskrisen und Zweifel. Und trotzdem haben doch viele an der Lehre und an den letzten Worten Jesu festgehalten. Sie haben ausgeharrt, bis der Heilige Geist ausgegossen wurde. Aber wie viel Hohn und Spott und Ungerechtigkeit mussten sie davor von den hohen Priestern und der Bevölkerung erdulden und ertragen? Also ich wäre mir persönlich nicht sicher, ob ich in dieser Zeit auch nicht vom Glauben abgefallen wäre. Viele Jünger haben aber trotzdem durchgehalten. Zum Segen für uns heute. Glaube und Identität wächst und bewährt sich durch Krisen und nicht in rosigen Zeiten, auch wenn wir das wirklich so gern hätten. Der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist: Erkenne, was du hast und was du kannst. An diesen beiden. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Ich habe einmal den Eindruck, dass wir in der Gemeinde eher auf das achten und bewerten, was die anderen tun, anstatt an unseren eigenen Fähigkeiten und Gaben zu arbeiten. Eigentlich schade, weil wir arbeiten ja alle am gleichen Werk. Und jeder trägt seinen Teil dazu bei. Und ich finde, dabei ist es nicht unwichtig, was dein und mein Anteil dabei ist. Gott hat eine Leidenschaft aufs Herz gelegt für manche Themen oder Bereiche. Und das ist nicht umsonst, das hat seinen Grund. Nur lassen wir sie uns nur allzu gerne oft von allen möglichen Umständen rauben. Und vielleicht denken wir auch, dass unsere Fähigkeiten oder unsere Beiträge zu gering sind, um etwas zu bewirken. Aber das ist ein großer Irrtum und eigentlich auch eine Lüge. Eines dieser Beispiele konnte man bei uns jetzt auch am Nagoluferfest im Sommer sehr schön beobachten. Bei all der Atmosphäre, guten Gesprächen mit den Nachbarn und begeisterten Teilnehmern, da gab es eine Gruppe oder Gruppen, ohne die es nicht funktioniert hätte. Und einer aus der Gruppe, der hat sich so schön damit betitelt, er ist heute nur Wasserträger. Es sind all die stillen und treuen Helfer im Hintergrund, die gebacken, auf, abgebaut, gespült, bedient, betreut haben, gebetet ohne in irgendeiner Art und Weise im Vordergrund zu stehen. Und man hat es richtig schön beobachten können in dieser Zeit, wie überall gewuselt wurde. Und ich denke, ohne dieses stundenlangen Durchhaltens in diesen unscheinbaren Tätigkeiten, da hätte es einfach nicht funktioniert. Ich glaube, keiner sollte deine Eigenschaften und Fähigkeiten geringschätzen. Denn letztendlich kommen alle Gaben von Gott. Und daher sehen wir es als Privileg, wenn wir unseren Teil einbringen. Die Vanessa hat das Bild vorhin gezeigt, das beschreibt es nochmal so schön. Erkenne, was du hast und was du kannst. Wenn du derjenige bist, der in der Mitte hängt, wo der jetzt gerade rüberläuft, dann bist du vielleicht genau derjenige, der am richtigen Platz ist. Und dann ist nicht der vordere Bäh und der hintere Öh, sondern dann ist genau du derjenige, der jetzt diese Last trägt. Noch so ein Gedanke, der mir aufgefallen ist in diesem Text. Was du im Namen des Herrn tust, hat Auswirkungen. Also wenn ich es nicht schon selber erlebt hätte, würde ich es jetzt wahrscheinlich auch nicht so erwähnen. Aber ich glaube, falls du in deinem Wirken als Christ und deinem Bestreben auch nach Veränderung in deinem Umfeld immer wieder an einen Punkt der Erkenntnis gekommen bist, es passiert ja doch nichts. Da können wir von Petrus und Johannes eigentlich etwas Wunderbares lernen, nämlich die Autorität Gottes in Anspruch nehmen. Also egal, ob wir ein schwieriges Gespräch mit jemandem vor uns haben oder einer Not begegnen, ob wir die Atmosphäre im Arbeitsplatz verändern wollen, nehmen wir wie Petrus und Johannes die Autorität Christi in Anspruch und wir werden staunen, was passiert. Und schon in Johannes 16, Vers 23, so steht, da sagt Jesus über die Zeit seiner Himmelfahrt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Hammer Vers. Aber über dieses Bitten darüber hinaus, da dürfen wir als mündige Kinder Gottes in unserem Umfeld auch bereits Autorität ergreifen. So wird es in Markus 16 uns beschrieben, weil Jesus uns da schon in dieser Funktion sieht. Die Zeichen aber, die folgen werden, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranke werden sie die Hände auflegen. So wird es gut mit ihnen. Bei uns auf der Arbeit ist es so, dass die junge Generation sich die Angewohnheit gemacht hat, jeden Mittag einen Döner zu essen. Und es ist teilweise so, je nachdem, wo die den Döner holen, da haben die echt Bauchkrämpfe. Und ich habe so einen Spruch abgelassen, dass ich sage, ich glaube, jetzt müssen wir erstmal vor euer Essen beten, dass es läuft hier. Die lachen zwar noch drüber, aber ich denke, es ist durchaus ein ernster Hintergrund. Und interessanterweise, Kurve zurück, schon im Alten Testament wird diese Art dieses Autoritätshandelns praktiziert. Das lernen wir zum Beispiel von David im Kampf gegen Goliath, 1. Samuel 17. Da spricht David aber zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Sichelschwert. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Und wie die Geschichte ausging, wissen wir alle. Also falls jemand sagt, das ist mir eine Nummer zu groß, dann möchte ich euch ermutigen, mit dem anzufangen, was dir persönlich wichtig ist. Vielleicht wohnt bei dir im Haus eine schwierige Person, die dich in deine Grenzen bringt. Dann fang an, im Namen Jesu für diese Person zu beten und sie zu segnen für diese Situation. Aber Vorsicht, das hat Konsequenzen. Ein weiterer Gedanke zu diesem Text. Du bist nicht allein. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn mit Johannes an und sprach: Sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Da haben wir es mal wieder, dieses Wir, das so unglaublich viel bewegt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir uns immer mehr so zu Individualisten entwickeln. Für alle Probleme wird erstmal gegoogelt so geht es mir auch. Und dann informiert man sich und es wird gelesen. Irgendwann entscheide ich mich dann für eine Lösung und da wende ich sie am besten gleich an oder das gewünschte Produkt wird online bestellt, wenn machbar. Aber wer ermutigt mich bei aller Unsicherheit und Verzweiflung? Oder wer bremst mich auch mal aus bei zu viel Euphorie und Übermut? Und Jesus wusste sehr genau, warum er bei den Aussendungen seiner Jünger sie immer zu zweit losschickte. Irgendein Gelehrter namens Gregor der Große, keine Ahnung, wer das ist, aber der hatte so ein Zitat, das fand ich ganz interessant. Der sprach nämlich, er sandte sie zu zweien zur Predigt aus, weil es zwei Gebote der Liebe gibt, die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Und es gibt keine Liebe, wo weniger sind als zwei. Ohne darüber zu sprechen, belehrt uns der Herr damit, dass jemand, der zum Nächsten keine Liebe hat, eigentlich für einen Dienst ungeeignet ist, sagt Gregor der Große. Und es stützt sich schon auf die Textstelle, was wir in Prediger 4 lesen, dieser berühmte Satz, so ist es ja besser zu zweien als allein, denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Wehe dem, der allein ist, wenn er fällt, dann ist kein anderer da, der ihm aufhilft. Auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich. Wie kann ein Einzelner warm werden? Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen. Und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. Ich finde es gut, dass wir bei unseren Gemeindeprojekten immer wieder Leute mit einbeziehen, das Miteinander zu tragen, auch die Herausforderungen miteinander zu stemmen. Wir sind nicht allein und wir stemmen es auch nicht allein. Hinter dieser Textstelle im Prediger 4, da steckt unglaublich viel Wahrheit mit dieser Schnur. Aber ich denke, man kann auch leider es im negativen Sinne sehen. Wenn wir sonntags nach einem Gottesdienst mit anderen zusammenstehen, dann kann ich mich entscheiden, rede ich mit meinem Gesprächspartner negativ über andere oder sehen wir gemeinsam das Gute in Menschen und segnen sie dadurch. Ich finde, beides hat Auswirkungen. Noch ein Gedanke zu dieser Textstelle aus der Apostelgeschichte. Das Missionsfeld ist vor der Haustür. Weiter heißt im Text, Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Unser lieber Pastor Joachim erzählt immer gerne, wie er die Menschen auf der Straße anspricht und ihnen dadurch begegnet. Und ich bin überzeugt, dass er dazu auch eine ganz besondere Berufung hat für diese Orte, wo er hingeht. Aber ich bin mir auch sicher, dass Gott dir deinen ganz speziellen Ort der Begegnungen gegeben hat und dir ins Herz legt. Das können die verrücktesten und ausgefallensten Gegenden sein. Alltagssituationen. Ob es das Einkaufszentrum ist oder der Schützenverein. Manche von uns, die sind im Fitnessstudio. Eigentlich ein cooles Missionsfeld. Der Nachbar unter mir oder die Eckkneipe. Das Fitnessstudio, hatte ich schon erwähnt. Oder der Sportplatz. Da, wo du dich gerne bewegst und dich niederlässt, das ist dein dir zugewiesener Platz. Und manchmal frage ich mich, worauf warten wir eigentlich noch? Wir haben vor ein paar Jahren bei mir dienstags in der Sportgruppe kommen die Gruppe Jesiden und der Ali, mit dem habe ich mich angefreundet. Und der Ali ist Koch und wir hatten dieses Jahr mit ein paar aus der Gemeinde gemeinsames Essen, wo er uns mal was gekocht hat. Wir hatten so einen genialen Austausch. Wir haben ihre Geschichte gehört. Wir hatten super Kontakt. Vor ein paar Wochen habe ich den Ali daheim besucht. Er ist krank, hat eine OP gehabt. Und wir haben drüber gesprochen. Hat sich total gefreut. Ich war das erste Mal in einer jesidischen Familie zu Gast. Und ganz zum Schluss habe ich ihn gefragt, ob ich für ihn beten darf. Wenn er mir vor ein paar Jahren gesagt hätte, was ich hier tue, hätte ich an den Kopf gelangt. Aber es ist unglaublich, was Gott tut, wenn man den Mut hat, einen Schritt nach vorne zu wagen. Weitere Gedanke zum Text. Die Auswirkung kommt. Und wir lesen ganz unten im Text das Ergebnis. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vom schönen Tor des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Gott wird verherrlicht. Um nichts anderes geht es eigentlich in diesem Zusammenhang. Das ist übrigens auch eine der Antworten auf die Frage, wozu uns Gott eigentlich berufen hat. Ich glaube, es geht nicht darum, dass wir jetzt unsere Pflichtaufgaben als Gläubige erfüllen. Es geht nicht darum, dass wir uns jetzt gut fühlen oder unser Gewissen beruhigen. Es geht auch nicht um soziales Engagement oder gemeindliche Kirchenthemen. Dass ich Menschen bekehre, Halleluja, was für eine Party. Dass Menschen zum Glauben kommen, dass Heilung und Wunder passieren, schönes Beiwerk. Aber es geht hauptsächlich darum, dass in allem der Name des Herrn großgeschrieben wird. Wenn wir also unseren Mitmenschen durch unsere Gaben und Kreativität und sei es durch noch so kleine Gesten Wertschätzung entgegenbringen, dann geht es in erster Linie nicht um uns, sondern es soll dadurch einzig oder allein Gott verherrlicht werden. Und es wird Auswirkungen haben. Nämlich, dass dann Menschen Jesus erkennen und ihn annehmen. Aber leider werden wir auch nicht immer und überall auf Begeisterung stoßen, wie wir in unserer Textstelle auch kennen, weiterlesen. Petrus und Johannes landeten letztendlich vor dem Hohen Rat der Schriftgelehrten zur Verteidigung. Allgemeine Verwunderung und Entsetzen passieren. Und wie die Geschichte weitergeht, liest sich wirklich unglaublich spannend. Und wenn man dann weiterschaut, dann kommt irgendwann tatsächlich nochmal in Vers 12 genau diese Aussage, nämlich durch das Bekenntnis des Petrus, was es also mit unserer Berufung auf sich hat. Als Petrus das sah, sprach er zu dem Volk: Ihr Männer von Israel, was wundert euch darüber oder was seht ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann. Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, als dieser ihn freisprechen wollte. Es geht in allem, was wir tun, auch in diesem Wir, in dieser Gemeinschaft, einzig und allein darum, dass Gott verherrlicht wird. Wir finden in der Bibel weitere Verse, Textstellen, die das nochmal ganz klar unterstreichen. In Kolosser heißt es zum Beispiel, Kolosser 3, und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Und auch die Psalme spreche davon, Psalm 115, nicht uns Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Gnade und Treue willen. Und noch einmal wird hier betont, Gott wird verherrlicht und sein Name bekannt gemacht. Und dieser Aspekt, der zieht sich durch die komplette Heilige Schrift. Und vielleicht gibt es mal so einen Moment, wo wir an dieser Stelle mal in uns gehen und uns selber hinterfragen, wird durch mich und meinen Lebensstil, meinen Umgang mit meinen Mitmenschen Gott eigentlich verherrlicht? Oder lebe ich meinen Christsein manchmal zum Fremdschämen? Kann man an meinem Verhalten ablesen, dass Christus in uns wohnt? Oder macht es leider keinen Unterschied mehr zum Rest der Gesellschaft? Und ich glaube, wir müssen uns immer mehr entscheiden, ob wir bereit sind, Gott in unserem Lebensraum durch Wort und Tat zu verherrlichen, oder ob wir dem nachstreben, was uns unser Umfeld so vorlebt. Lasse ich mich von den Umständen lähmen und enttäuschen, oder begegne ich den Lügen in meinem Leben mit Gottes Wahrheit? Das ist eine Herausforderung, dem wir uns leider Tag für Tag immer wieder neu stellen müssen. Manchmal auch ehrlich bekennen und immer die Chance zum Neuanfangen. Das Wir bewegt, ganz schön was, habe ich das umschrieben. Und das Schöne ist, wir müssen uns dabei geistlich gar nicht verbiegen. Sei wer du bist und lebe einfach authentisch. Du musst keine gewaltigen Wunder vollbringen, sondern einfach nur der Stimme deines Herzens folgen. und dir Wegbegleiter suchen, die dich unterstützen. Und dann geh los deiner Berufung entgegen. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte schließen und euch ermutigen, einfach auch über eure eigenen Schatten zu springen. Gott hat mehr in euch hineingelegt, als ihr selber glaubt. Und ich denke, ganz oft muss es einfach nur aus dem Dornröschenschlaf geholt werden. Michael Zelotin ist ein Redakteur einer Zeitschrift und er berichtet Folgendes, als er immer mal wieder mit seinem Auto durch Jerusalem fährt. Schreibt: Als ich einmal zu meinem geparkten Auto zurückkam, es waren noch etwa 2 Minuten Restzeit auf der Uhr, steckte unvermittelt ein junger orthodoxer Jude eine Münze in meine Parkuhr. Er spricht ihn an: Entschuldigung, du weißt sicher, dass dies eigentlich mein Auto ist, dem du gerade das Parkgeld zahlst, sprach ich ihn an. Ja, antwortete er, aber in 2 Minuten läuft deine Zeit ab und dort hinten kommt schon ein Polizist. Die Geschichte geht noch ein bisschen weiter. Der Polizist sieht den Mann Geld einwerfen, nimmt ihn an den Arm und zeigt ihm weitere Autos, deren Parkuhren abgelaufen waren. Auch diese wurden durch den orthodoxen Juden bestückt. Ich ging auf die beiden zu und sagte: Also, ihr seid schon echt zwei Heilige. Da sah ihn der Polizist an und entgegnete: Nein, dieser junge Mann ist ein Heiliger. Ich bin nur sein Helfer. Ich glaube, das Wir bewegt ganz schön was, wenn wir es verstehen und wenn wir es in unserem Herzen zulassen. Amen. Ich denke, wir hören jetzt noch ein Lied gemeinsam, nehmen nachher noch das Abendmahl ein und ich danke euch, dass ihr weiterleitet.